Treppe oder Aufzug?
Ja, je nachdem. Ich versuche Treppe, wo es geht, aber ich genieße jeden Aufzug.
Und wie läufst du, wenn du Treppe gehst? Vorwärts oder rückwärts? Also ich gehe auch gerne Treppe. Ich habe auch keinen Aufzug hier. Wir haben zwar ein paar Etagen, aber wir haben auch zwar auch eine Treppe, aber keinen Aufzug natürlich.
Das ist richtig. Wenn du ins Penthouse gehst, gehst du meistens dann über die Treppe, richtig?
Nee, ganz genau. Wenn ich in den Westflügel gehe, meines Schlosses, dann muss ich 3 Etagen. Nein, ja. Unsinn. Aber nein, ich versuche, wo es geht, Treppe zu laufen.
Ich gehe Treppe und zwar vorwärts. Ja. Ich bin noch nie rückwärts gelaufen. Das wäre aber auch lebensgefährlich bei mir.
Musst du aber mal machen, wie zum Beispiel Carsten Neder. Das ist nämlich der neue heiße Scheiß. Der ist in München 24 Stunden lang die Treppen des Olympiaturms hoch und runter gestiegen und zwar rückwärts, ne? Und hat dabei einen inoffiziellen Weltrekord im Treppenlaufen über 24 Stunden. 24 Stunden am Stück aufgestellt.
Puh, aber dieser Olympiaturm ist schlappe 291 Meter hoch. Da kommt richtig was zusammen, oder? Müssten so insgesamt circa 90.000 Stufen sein.
Ja, fast. Exakt sind es 87.720 Stufen gewesen. Der ist 43 Mal hoch und 43 Mal wieder runter. 17,2 Kilometer Höhenunterschied hat er dabei überwunden. Und das vor allem alles rückwärts, ne? Muss man auch noch mal sich mal vorstellen. Und obwohl er sich nach 5 Stunden auch das Knie schon leicht verletzt hat, also völlig irre.
Ja, das ist völlig irre, aber es ist völlig irre für einen guten Zweck. Denn für jede gestiegene Treppenstufe zahlten Sponsoren der Aktion 10 Cent für krebskranke Kinder. Und insgesamt kamen damit 8.772 Euro zusammen. Das ist es dann schon wert, dass das Knie mal wehtut.
Das kann man sagen. Also für einen guten Zweck da komplett was Irres gemacht. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Wir gehen hier auch nicht rückwärts. Wir gehen nach vorne. Heute mit diesen Themen des Sporttags.
Verstappen ist Weltmeister, aber das Saisonfinale der Formel 1 endete unwürdig, allerdings anders unwürdig, als viele das befürchtet hatten.
Ja, zum Glück. Also nicht auf der Strecke, aber kommen wir gleich zu. Zickzack-Team, Schießbude und Spaßfußball. Wir ziehen die Erkenntnisse des 15. Spieltags der Bundesliga.
Und wir nehmen Abschied von der spanischen Tennislegende Manolo Santana.
Außerdem gibt's Top und Flop und wir erinnern an die Gründung des Vorläufers des deutschen NOK heute vor 126 Jahren.
Und was jetzt noch fehlt, ist ein freundliches Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Und wie immer am Start Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Aber bevor wir mit unserem Thema des Tages loslegen, der größte Sieger des Wochenendes ist, nicht Max Verstappen, oder?
Nein, dass der gewinnt, war wahrscheinlicher, als dass die Spielvereinigung Fürth nach 12 Niederlagen in Folge doch nochmal einen Sieg feiert. Damit hatten wohl gegen Union Berlin gestern die wenigsten gerechnet.
Ja, ich ehrlich gestanden auch nicht. Ja. Viel helfen wird's den Fürthern in der Endabrechnung sicher nicht. Der Klassenerhalt bzw. der Relegationsrang ist trotzdem noch 15 Punkte weg und das zur Halbserie. Aber für die Moral ist es schon mal sehr schön.
Ja, und zu Union Berlin sei dann auch nochmal gesagt, wer in der Abwehr von Fürth keine Lücke findet, der hat auf europäischer Bühne dann auch eigentlich nichts verloren.
Ja, und dann gab es noch Schiedsrichter Marco Fritz, der hat Fußballgeschichte geschrieben, den 5000. Elfmeter der Bundesliga-Geschichte verhängt.
Beim 5:2 von Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Die haben sich tatsächlich eine 2-0-Führung noch aus der Hand nehmen lassen. Typisch Leverkusen. Also gucken wir auf diesen Elfmeter. In der 21. Minute wurde er verhängt. Der Frankfurter So, der hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt und Schick hat dann diesen fälligen Handelfmeter für Leverkusen verwandelt.
Schauen wir mal auf ein bisschen Statistik. Von den 5000 Strafstößen in den 17.825 Bundesligaspielen wurden 922 gehalten. Das entspricht einer Quote von immerhin 18,44%.
Und der erste Elfmeter, der wurde am ersten Spieltag der Saison 63-64 verwandelt von Hans-Jürgen Neumann. Der spielte damals für den ersten FC Kaiserslautern und der traf gegen Eintracht Frankfurt als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Also der erste und der 5000. jeweils im Frankfurter Tor gelandet. Muss auch mal erstmal passieren. Und eine Woche später, damals 1963, vergab Alfons Stemmer für 1860 den ersten Elfmeter.
Mit 53 von 60 verwandelten Elfmetern ist Manfred Kaltz, also ehemals vom Hamburger Sportverein, weiterhin Rekordschütze. Torhüter Rudi Kargus erwies sich während seiner Zeit beim Hamburger Sportverein, beim 1. FC Nürnberg, beim Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf als echter Elfmetertöter. Erhielt 23 von 76 Elfmetern.
Manny Kaltz, meine ersten Fußballschuhe waren Manny Kaltz von Adidas.
Oh, ja, stimmt, der hatte ja damals auch so. Das war ja auch so eine Fukuhila-Frisur und da hat man doch auf der Zunge, auf der Lasche waren doch dann immer, war doch immer das Bild abgebildet.
Genau,
ja, auch
so von Paul Weidner,
Franz Foto, Beckenbauer.
Genau.
Ja. Rösch, das ist der.
Manny Kaltz.
Oh, wir waren jung, Malte.
Ja, damals. Noppenschuhe.
Ja, hast recht.
Nicht mit Schraubstoff, sondern mit Plastiknoppen.
Oh, warte mal, bleib mal dran. Moment mal, bleib mal dran. Ja. Warte, Malte, ja, Malte,
ja,
Moment.
Ja.
So, ich bin wieder da. Hier bei mir im Regal stehen nämlich meine Kinderfußballschuhe, meine Noppenschuhe, aber das waren Paul Breitner. Ich dachte, das hätten jetzt sogar Manny Kaltz Schuhe sein können, aber es waren Paul Breitner.
Ja, der hatte den Afro, nicht die Fukuhila. Der hatte das andere Frisuren-Extrem.
Genau.
Aber bleiben wir noch bei den Elfmetern von heute, beziehungsweise aus der Geschichte. Wir hatten eben ja schon den besten Torhüter der Elfmetergeschichte, Rudi Kargus vom HSV, unter anderem hattest du ja gesagt. Mhm. Eike Immel, der hält den Negativrekord. Der hat nämlich 73 Elfmeter-Gegentore kassiert bei 88 Versuchen, aber gut, der hat ja auch dann immerhin 15 gehalten.
Stand jetzt aktuell.
Was bitte war denn das für ein irres Abschlussrennen der Formel 1? Es gab kein Foul auf der Strecke, wie befürchtet. Man hat ja vorher gedacht, vielleicht schießen sie sich ja auch gegenseitig ab. Und die Frage war, wer ist der, der den anderen abschießt? Und die vermeintliche Entscheidung fiel erst, und das ist eine Sensation, in der letzten Runde. Und danach gratulierten sich die Kontrahenten gegenseitig fair. Erst danach ging's los zwischen den Teams. Noch Stunden nach dem Rennen gab's Chaos, es gab Proteste. Da hätte die Rennleitung eine WM-Entscheidung durch Safety Car verhindern wollen und hat sich dann dadurch letztlich am grünen Tisch treffen müssen.
Ja, lag natürlich daran, dass Mercedes die Entscheidung, wie sie auf der Strecke gefallen war, einfach nicht hinnehmen wollte. Aber wenn man jetzt sagt, ja, schlechte Verlierer, ja gut, dann stimmt das auf der einen Seite vielleicht. Aber mal ehrlich, wenn sie einen Regelverstoß der FIA vermuten, dann müssen sie dem auch irgendwo nachgehen und alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel auch einsetzen. Es geht ja schließlich auch für sie um Kohle. Und das Mittel, das sie da einsetzen können, ist nun mal der Protest. Und der richtete sich eben dagegen, dass die FIA in diesem Fall die Regeln gebeugt oder gebrochen hatte, weil sie eben unbedingt Racing in den letzten Runden noch haben wollte.
Ja, also das ist schon irre, muss man sagen. Hätte man so wahrscheinlich jetzt mal so im Vorfeld nicht gedacht, dass sowas passieren könnte. Lass uns den Fall nochmal genauer erklären. Also am Ende der späten Safety-Car-Phase entschied Rennleiter Massi kurzfristig, die überrundeten Fahrer zwischen Spitzenreiter Hamilton und Verstappen doch noch abzuziehen. Damit hat Verstappen dann keine Hindernisse mehr zwischen sich und den führenden Hamilton, denn der Verstappen ist zum Reifenwechseln gegangen und da hätte er sich dann anders einsortieren müssen. Also Verstappen hat dann frische Reifen, und zwar die Soft-Reifen, die ja auch wesentlich besser funktionieren, gerade so, wenn es dann drauf ankommt in so einer heißen Phase. Und dann hat er Hamilton doch noch gepackt, wurde Weltmeister und verhinderte, dass Hamilton zum alleinigen Rekordweltmeister wurde. Verrückt.
Ja, und Toto Wolff in der Mercedes-Box, der schäumte richtig vor Wut, schmiss mal wieder seinen Kopfhörer. Und dann hat Mercedes aber nochmal genau ins Regelbuch geguckt, offensichtlich. Hat zwei Dinge entdeckt, gegen die sie aus ihrer Sicht dann meinten, ja, da könnte man vielleicht mal protestieren. Die hatten auch einen Anwalt sowieso mit vor Ort, also empfiehlt sich immer, einen dabei zu haben. So, ein soll Verstappen, also angeblich während einer Safety-Car-Phase, mal ganz kurz so 10 Zentimeter an Hamilton vorbei gewesen sein mit dem Vorderrad, soll ihn also quasi illegal überholt haben, als beide bremsen mussten. Das war der erste Protest, den Mercedes eingelegt hatte. Den schmetterten die Stewards dann aber ab, weil sich Verstappen sofort, nachdem ihm das wohl unterlaufen ist, wieder zurückfallen ließ. Also von daher kein Überholen in dem Sinne, sondern nur mal ein kurz an ihm ganz leicht vorbeifahren. Aber der zweite Protest, da war dann schon ein bisschen mehr dran, weil im Regelbuch nämlich was anderes steht, als entschieden wurde.
Ja, kurz und vereinfacht erklärt, Mercedes legte Protest ein, weil eben nur die Autos zwischen den beiden Spitzenreitern sich zurückrunden durften, aber nicht die Autos weiter hinten. Zudem ging das Safety Car gleich nach der Endrundung von der Strecke, anstatt noch eine weitere Runde zu drehen. Das entspricht eigentlich nicht dem Reglement. Da hat die Rennleitung und Michael Massi, da haben die Stewards dann auch Fehler gemacht. Das kann man Verstappen jetzt nicht vorwerfen.
Nee, letztlich wurde dann aber auch dieser zweite Protest abgewiesen. Die FIA gab zwar zu, also die Regel nicht ganz korrekt angewendet zu haben, sagte aber, dass der Race Director die volle Kontrolle über das Safety Car habe, also im Grunde machen könne, was er wolle mit dem Safety Car. Das obliegt seiner Entscheidung. Und eine nachträgliche Verkürzung der Renndauer, wie dann von Mercedes angeregt wurde, die wollten nämlich eigentlich das Resultat von einer Runde vorher dann als Endergebnis haben. Das sei ein zudem nicht angemessener Eingriff. Und daher wurde auch dieser Protest dann von den Stewards abgelehnt.
Na, da bleibt natürlich am Ende die große Frage, wozu gibt es Regeln, wenn man sie so, wenn die so unklar sind, dass die Rennleitung sie am Ende doch auslegen kann, wie sie will oder einfach brechen kann. So machen Regeln natürlich auch keinen Sinn. Es muss auf Ebene der vier Konsequenzen nochmal nach sich ziehen und ich fürchte, mit dem Ergebnis wird das Ganze nicht, also die Mercedes wird dieses Ergebnis nicht auf sich beruhen lassen. Da wird in der Offseason bestimmt nochmal der ein oder andere Anwalt bemüht. Der macht sich dann auch nochmal ein bisschen die Taschen voll. Da wird noch ein kleines bisschen verhandelt. Am Ende wird es wohl Sportgerichtshof Kass nochmal bemüht werden müssen. Also erstmal Gratulation an Verstappen, aber noch so richtig Weltmeister weiß ich nicht.
Der Sportberichtshof, das sind wir.
Gut, dann ist es auch wieder ein Thema für uns.
Natürlich, auf jeden Fall. Aber es war ein jetzt erstmal so, stand jetzt höchst spannender Abschluss der vielleicht spannendsten Formel-1-Saison aller Zeiten, aber eben extrem unwürdig, muss man auch sagen. Das Racing trat letztlich in den Hintergrund. Der Sport war nicht das Hauptthema leider, sondern in den nächsten Jahren wird man sich wahrscheinlich an diesen Meisterschaftsendspurt nur da an Safety Cars und Proteste erinnern. Und der Weltmeister ist am Ende, ja, letztlich auch, und das ist schade, um seine Emotionen und wohl auch um seine Feier gebracht worden. Denn so ganz ausgelassen wird sich Verstappen sicher noch nicht freuen können.
Top und Flop.
Top des Tages ist der deutsche Bobsport. Francesco Friedrich war in Winterberg mal wieder nicht zu schlagen und die deutschen Zweierbobfahrer, die feierten beim Heimweltcup gleich mal einen Dreifachsieg. Laura Nolte gewann das dritte von vier Saisonrennen und Miriama Jamanka wurde zweite und Kim Kalitzki, die wurde dritte.
Flop des Tages ist, so leid es uns tut, der Start in die Slalomsaison für Linus Strasser. Ja, die Pistenverhältnisse in Val d'Isère waren schwierig. Aber mehr als Platz 32 im ersten Durchgang sollte für einen Fahrer von seiner Stärke trotzdem drin sein. Schließlich war sogar sein unerfahrener Teamkollege Julian Rauchfuß besser, kam in Durchgang 2 und fuhr auf den 24. holte das Stand jetzt beste Karriereresultat in seiner Slalomkarriere. Linus war enttäuschend, sagte ARD-Experte Felix Neureuther. Und das sagen wir auch, deshalb der Flop des Tages.
Stand jetzt aktuell.
Malte, welche Erkenntnisse ziehen wir denn aus dem 15. Bundesligaspieltag?
Ja, der BVB verspielt in einer Woche vielleicht die Meisterschaft, bringt es trotz drückender Überlegenheit nur zu einem 1:1 gegen Bochum. Aber gut, Zickzackkurs, ne? Und der fehlende Biss beim BVB, das ist offenbar bei den Trainer unabhängig. Das war unter dem langweiligen Favre schon so, aber offenbar auch unter dem Wunschtrainer Rose. Vielleicht ist es ja doch nicht ein Trainerproblem, sondern ein Kaderproblem beim BVB, weil da keiner ist, der wirklich mal Mentalität zeigt, wenn es eng wird. Und die zweite Erkenntnis aus meiner Sicht ist, Borussia Mönchengladbach wird in 7 Wochen vom Bayern-Demontierer zur Schießbude der Liga.
Das muss man sagen, das ist wirklich krass und das ist auch richtig unwürdig. Gegen die Bayern hatten sich Gladbach fast in einen Rausch gespielt, also nein, es war ein Rausch, aber der folgende Kater ist dann noch heftiger. Fast wie Spätschäden nach Komasaufen. Gucken wir uns mal die Ergebnisse der letzten 3 Spiele an. 1:4 gegen Köln, 0:6 gegen Freiburg und dann jetzt ein 1:4 gegen RB Leipzig, von denen man noch am meisten erwarten könnte, dass sie vielleicht Gladbach so schlagen, aber auch eine Nummer zu hoch. Das sind 14 Gegentore in eben nur 3 Spielen und es hätte gegen Leipzig durchaus noch ein paar dazukommen können. Defensiv ist das ganz, ganz schlimm. Also das kann man eigentlich nicht Defensive nennen, was Gladbach da auf den Platz stellt.
Ja, stimmt. Wobei allerdings nicht nur die Defensive momentan nicht erstligareif ist. Das wäre nämlich zu kurz gegriffen. Klar, sie sind momentan hinten nicht stabil. Aber in den 10 Spielen davor, da hatten die Gladbacher ja nur 7 Gegentore kassiert. Also so schlecht kann die Abwehr eigentlich nicht sein. Aber Abwehr fängt ja auch vorne schon an. Und die aktuellen Defizite bei Gladbach ziehen sich quer durch alle Mannschaftsteile. Da passt Stand jetzt gar nichts zusammen und man hat eben auch nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht.
Ja, muss ja auch sagen, ich meine, gegen die Bayern, ja, da hat die Abwehr schon ganz gut gestanden. Mhm. Haben die Bayern keine Lücke gefunden. Ja, diese riesengroße Pokalschmach. Also, da muss man auch mal im Team jetzt mal anklopfen und sagen, möglicherweise spukt da in den Köpfen der Spieler dann vielleicht doch auch noch ein anderes Gespenst. Vielleicht überlegen sie vielmehr, was nach der Saison so anstehen könnte. Ein Wechsel woanders hin. Darüber hinaus vergessen sie, dass sie aktuell noch ganz andere Herausforderungen haben, die sie annehmen müssen, bevor sie sich dann irgendwie irgendeinem Neuen zuwenden. Denn, by the way, wer so abgeschlachtet wird, so ein Spieler willst du dann auch nicht verpflichten.
Nee, also es ist sicher eine Erklärung, dieses Abgelenktsein. Es darf aber keine Entschuldigung sein. Und es ist auch ein Stück weit wohl wirklich ein Charakterproblem, das die Spieler haben. Und das ist auch etwas, das Max Eberl ziemlich sauer aufstößt. Und deshalb kann ich verstehen, dass er nicht einfach den Trainer jetzt austauscht und ihn zum Sündenbock stempeln will. Schließlich, es war ja auch Hütter, der gegen Bayern zumindest die Leitung hatte und das Spiel im Grunde dann als Trainer gewonnen hat.
Naja, und Allheilmittel ist es natürlich auch nicht. Ne? Das sieht man ja auch an Wolfsburg. Da gab es kurzzeitig Euphorie um Kohfeldt und jetzt haben die Wölfe schon 5-mal in Folge wieder verloren. Und viele fühlen sich schon an dessen letzte Saison in Bremen erinnert. Wobei man ja auch sagen muss, er muss vieles ausbaden, was er selbst nicht verbockt hat, was im Umfeld dann auch schon falsch gemacht wurde.
Aber kommen wir wieder zu Gladbach. Eberl nimmt den Trainer aus der Schusslinie, im Sportstudio, im Doppelpass hat er das gemacht und er packt stattdessen zumindest die Spieler bei der Ehre. Also ich finde das gut.
Ja, auf jeden Fall, aber wenn das Packen bei der Ehre keine Besserung bringt, wenn das Ruder gegen Frankfurt und Hoffenheim bis Weihnachten nicht rumgerissen wird, ja, also dann werden die Mechanismen des Marktes natürlich, wird sich auch nicht Eberl und auch nicht Hütter dagegen verschließen können. Wenn keine Besserung auftritt, die ganze Mannschaft austauschen, das geht halt nicht. Um den Trainer zu retten, das wird nicht funktionieren. Also dann könnte es natürlich auch da klingeln.
Aber in Leipzig scheint zumindest der Trainerwechsel was gebracht zu haben. Jedenfalls feierte Domenico Tedesco dort ja einen siegreichen Einstand gegen Gladbach eben.
Meinst du, das ist Tedesco noch zuzuschreiben? Oder, ich meine, der kam ja erst 2 Tage vorher vorm Spiel ins Amt.
Ja, es lag zum einen sicherlich auch an den völlig überforderten Gladbachern und an den, ja, Problemen, die momentan haben, aber auch Tedesco hat da schon was beigetragen. Er hat ja mit der Mannschaft gesprochen, viele Gespräche in den ersten 2 Tagen geführt. Er horchte ins Team rein, hat er gesagt, holte Meinung ein und ließ diese Meinung dann in seine eigenen Ideen mit einfließen. Und er hat ihnen vor allen Dingen Ballbesitz verordnet. Und das schlug sich dann zumindest in dem Spiel in Spielfreunde, guten Kombinationen und auch Toren nieder. Also das sah schon wieder wie Spaßfußball aus. Mal gucken, wie dauerhaft das dann ist.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 126 Jahren, am 13. Dezember 1895, trafen sich in einem noblen Berliner Hotel 40 gut situierte Herren und ihr Auftrag war die Teilnahme deutscher Athleten an den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen voranzutreiben.
Ja, und zu diesem Treffen hatte eine flammende Rede von Kleon Rangavis den Anstoß gegeben. Das war der griechische Gesandte in Berlin und der hatte für seine Olympischen Spiele in Athen die Werbetrommel gerührt.
Ja, und da sollte das Deutsche Reich unbedingt dabei sein und so gründete man eben das Komitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen zu Athen.
Also quasi einen frühen Vorläufer des späteren Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, abgekürzt NOK.
Ein Interessenverband für die olympische Idee und der war auch unbedingt notwendig, dieser Interessenverband, denn die deutsche Turnerschaft hatte damals extreme Vorbehalte gegen Olympia gehabt und auch zähen Widerstand geleistet, wollte eigentlich nicht, dass seine Mitglieder da teilnehmen.
Aber mit Unterstützung dieses Komitees gelang es dem Olympiaaktivisten Willibald Gebhardt dann, diesen Widerstand letztlich dann doch zu brechen und so fuhren auch Turner mit nach Athen und gehörten dann zu den 21 Sportlern und 8 Betreuern, die dann bei der Eröffnung der Spiele am 6. April 1896 dabei waren.
Stand jetzt aktuell.
Und dann müssen wir noch Abschied nehmen von einer spanischen Tennislegende.
Manuel Santana, der starb am Wochenende mit 83 Jahren in Marbella. Er war der Mann, der Spanien zu einem Tennisland machte, der damit die Karrieren von Rafa Nadal, Arantxa Sanchez, Sergio Vergara und Co. erst möglich gemacht haben.
Santana war vor der Open Era der größte spanische Tennisstar und er gewann 2-mal die French Open, 61 und 64. War eigentlich auch Sandplatz-Spezialist, aber hat trotzdem auch die US Open gewonnen, 1965, und sogar in Wimbledon sich die Krone aufgesetzt.
Ja, 1966 war das. Da gewann er auf dem heiligen Rasen übrigens mit einem Real Madrid Wappen auf der Brust.
Ja, das hatte Reals Vizepräsident damals persönlich vor dem Finale nach London geflogen und ein Hotelmitarbeiter hatte das dann noch schnell fürs Finale aus Poloshirt genäht.
Ihm wird trotz dieses Sieges übrigens auch der Satz zugeschrieben, Gras ist was für Kühe. Geliebt hatte Santana den Untergrund nie, vielleicht auch das ein Grund, dass er nie in Australien gewann. Aber dafür ist er mit 93 gewonnenen Matches bis heute der erfolgreichste Spanier im Davis Cup. Und in dem spielte er nicht nur selber, sondern war auch zwischen 1980 und 1985 und von 1995 bis 1999 Teamchef der Mannschaft.
Und Spaniens König sagte anlässlich seines Todes, es gibt Menschen, die Legenden werden und ein Land groß machen. Und Santana hat das mit Tennis geschafft.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute werden in Lyon mal wieder Lose gezogen.
Die Achtelfinals in der Champions League und die Zwischenrunde in der Europa League wird ausgelost mit ganz viel deutscher Beteiligung.
Ab 12 Uhr warten in Top 2 einige ziemlich schwere mögliche Lose auf die Bayern. Den könnten im Achtelfinale im Worst Case Titelverteidiger Chelsea oder PSG oder Atletico oder Inter drohen.
Und um 13 Uhr wird die Zwischenrunde in der Europa League mit den sogenannten Absteigern, mit Borussia Dortmund und RB Leipzig ausgelost.
Und darüber halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Ihr hört das alles im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir beide sind dann morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.